Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Die erste Folge mit Dennis Ühlein war ehrlich gesagt genau das, was ich mir für diesen Podcast wünsche. Klartext, Energie und vor allem echte Umsetzung. Und das Feedback war entsprechend. Viele haben gesagt, endlich mal kein Marketinggerede, sondern Dinge, die man wirklich greifen und anwenden kann. Deshalb war für mich klar, wir brauchen eine zweite Folge. Aber diesmal gehen wir noch einen Schritt tiefer. Denn Leads generieren, das ist inzwischen fast schon Standard. Aber was danach passiert, genau da verlieren die meisten Unternehmen das Spiel. Wie baust du echten Vertrieb auf? Wie entwickelst du Angebote, die nicht nett sind, sondern gekauft werden? Und vor allem, wie schaffst du es, das Ganze nicht nur selbst zu können, sondern im Unternehmen zu verankern, sodass es auch ohne dich funktioniert? Genau darüber sprechen wir heute. Und ich bringe bewusst auch meinen Blick mit rein, Struktur, Führung, Umsetzung und die Frage, wie dein Vertrieb am Ende nicht nur Umsatz bringt, sondern dein Unternehmen überhaupt erst übertragbar und zukunftsfähig macht. Dennis, mega cool, dass du nochmal dabei bist. Lass uns genau da reingehen, wo es für Unternehmer jetzt wirklich entscheidend wird. Herzlich willkommen für die zweite Runde bei Bock auf Business.
Yes, Dirk, danke dir für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut, als du wieder gesagt hast, hey, hast du nochmal Lust, zweite Runde zu machen? Und was auch so grob das Feedback war. Ja, ich hatte dir auch Feedback von meiner Seite oder von meiner Audience ausgeschickt. Deshalb gut, dass wir uns heute wahrscheinlich nochmal treffen, ja.
Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen. Wir haben uns ja auch physisch getroffen, haben mal überlegt, hey, sag, wo hängt's denn gerade? Und da sind wir beide aus unserer Erfahrung einfach auch darauf gestoßen und sagt, ja, Leads generieren ist mal die eine Sache und das funktioniert auch oftmals ganz gut, wenn man die entsprechenden Kanäle aufbaut, wenn man sich überlegt, wie geht man da ran, wie triggert man Leute auch mal da, keine Ahnung, ihren Kontakt abzugeben und so weiter. Aber dann unternehmen die Firmen, die Unternehmer oder auch die Teams nichts und die Leads bleiben liegen und nach 4-5 Tagen wissen wir beide, sind sie oftmals ja schon, wissen die Leads gar nicht mehr, dass sie überhaupt sich irgendwo reingeklickt haben, im schlimmsten Fall. Was ist aus deiner Sicht das größte Problem dahinter?
Genau. Meinst du, das größte Problem ist von der Lead-Generierung?
Nein, nicht die Lead-Generierung. Also einfach nochmal, wir haben ja auch gesagt, oftmals ist es so, komm, wenn wir uns mal an das Thema Marketing grundsätzlich ranmachen, wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, wenn wir mal überlegen, wie können wir die Leute begeistern, mal bei unser Produkt, sich für unser Produkt oder Dienstleistung zu interessieren. So ist der Punkt. Ja. Und dann haben wir nachher, weiß nicht, 100, 200 oder auch nur 50 Leads und die bleiben liegen und wir machen nichts. Und woran liegt das? Wo ist das Kernthema aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass die meisten nichts machen, kommt für mich wahrscheinlich aus ihrer Erfahrung, die sie damit gemacht haben. Weil, wie du im Eingang schon gesagt hast, Lead-Generierung ist nicht das Thema. Ich glaube, egal welche Agentur du oder egal wer heute beauftragt, ihr werdet alle Leads bekommen. Die Frage ist einfach nur, wie qualifiziert sind sie? Können sie sich überhaupt daran erinnern, dass sie sich eingetragen haben? Oder sagen sie direkt am Telefon, das habe ich nie ausgefüllt, obwohl wir es ja nachweislich da stehen haben, dass sie es ausgefüllt haben. Und das Problem dahinter ist, dass sie halt die Erfahrung gemacht haben, dass die grundsätzlich zu nichts zu gebrauchen sind, in Anführungszeichen. Und dass sie glauben, ich kann diese Menschen einfach nicht abschließen. Das Thema ist aber folgendes, wenn du gutes Marketing machst, wirst du auch Leads bekommen, die du später auch quasi in Umsatz verwandeln kannst oder eher auch in kaufkräftige Kunden, zahlungskräftige Kunden und auch irgendwann die wieder kaufen und irgendwann werden sogar Freunde. Das funktioniert alles mit jedem Lead-System. Die Frage ist aber einfach nur, was mache ich denn mit den Leads, wenn sie reinkommen? Und wenn wir uns Marketing einfach mal anschauen, was draußen passiert ist, die sagen alle, ich nehme jetzt mal die Sonnenbrille hier, ich habe dieses Produkt, willst du das kaufen? Und dann trägt sich jemand ein und dann meldet sich bei dem auch erstmal irgendwie keiner. Und ein paar Tage später kommen sie auf die Idee, ah, da war doch ein Lead, den muss ich erstmal anrufen. Und dann ist der Lead halt einfach weg. Und so funktioniert das Lead-Geschäft in 2026 einfach nicht.
Okay. Also ich erlebe, also das ist so eine Betrachtung. Ich erlebe es auch mal oder oft aus der Sicht, wenn ich dann an meinen Kunden auch dahingehend betreuen darf oder auch mal die Entwicklung sehen darf, so oftmals einfach auch die Tatsache, dass fehlende Zuständigkeiten da sind oder auch überhaupt auch Ängste da sind und einfach diese Vorbereitung. Ich kümmere mich jetzt um Marketing und wie gesagt, es kommt dann plötzlich und da mache ich aber nichts. Also ich habe Kunden erlebt, die wirklich 200 Leads haben, die sich für ein Produkt interessiert haben und ich will das. Und diese 200 Leads lagen dann da. Und am Ende ist aber dann irgendwo so dieses Gefühl da, Mensch, es funktioniert ja alles nicht. Und man sagt, was kannst du da so mitgeben auf diesem Weg? Was ist denn vielleicht auch gar nicht jetzt so diesen Moment, dass es so ist, sondern was ist vorbereitend extrem wichtig, dass genau das nicht passiert? Weil das ist ja der Super-GAU. Dann gibst du Geld aus, ob das jetzt externes Geld ist, internes Geld ist, Mitarbeiter, und dann bleibt der ganze Kram liegen und du verhandelst es nicht das, was du eigentlich willst, in Umsatz und in Gewinne.
Genau. Also die Frage für mich ist immer, okay, aus welcher Intention heraus wollen Sie die Lead-Generierung überhaupt starten? Es gibt Menschen, die stehen mit dem Rücken zur Wand und sagen einfach, okay, oder Firmen, das ist das letzte Pferd, das ich setze, und die werden die Leads wahrscheinlich auch anrufen. Da gibt es aber Menschen, die einfach sagen, hey, ich glaube, ich muss in der Online-Welt mal was machen, weil alle machen das und ich beauftrage jetzt mal jemanden, der soll mal ein paar Leads generieren. Aber eigentlich, wenn Sie Ihre Unternehmensstruktur anschauen, können Sie diese Wumms oder diese Wumme an Leads gar nicht abfrühstücken. Die können die überhaupt gar nicht anrufen. Und vielleicht brauchen Sie diese Art von Leads auch gar nicht. Und deswegen ist es auch okay, die kriegen zwar Lead-Generierung, Sie haben das Gefühl, Sie sind modern, Sie haben das Gefühl, Sie machen was in der Digitalisierung, weil Sie als Ads schalten oder ähnliches. Aber Sie haben gar keinen Bedarf für diese Art von Leads. Und deswegen ist für mich immer das Spannende, aus welcher Intention heraus wollen die denn jetzt eigentlich wirklich diese Lead-Generierung machen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Leute ein oft vollkommen falsches Verständnis haben von Lead-Generierung. Weil die meisten machen halt seit Jahren Auftragsannahme. Das bedeutet, die sitzen halt im Büro, jemand ruft an, sagt, ich möchte das haben. Dann fährst du dahin, unterschreibst einen Auftrag und sagst, du bist ein guter Verkäufer.
Ja.
Aber wenn du Leads generierst, bedeutet das, entweder du erwächst dieses Bedürfnis erstmal in diesen Menschen, oder du sagst, okay, ich bin einer von vielen, der dir das anbietet, und bei mir kannst du ein Angebot holen. Es bedeutet, das Game da einfach schon schwieriger. Und jetzt beginnt die eigentliche Verkaufsreise erst. Und viele merken aber auch bei den ersten Leads, hey, das ist ja gar nicht mehr so wie immer. Das ist ja gar nicht nur Aufträge annehmen, sondern auf einmal merke ich, ich komme als Mensch, als Unternehmer, als Verkäufer an meine Grenzen. Und deswegen möchte ich mich weniger um die Leads kümmern, die da reinkommen, sondern kümmere mich lieber um die, die bei mir anrufen, weil da weiß ich, es bringt auch was. Und das passiert halt im Kopf dieses, sei es Handwerker oder ein anderes Unternehmen, wo er einfach merkt, okay, ich stoße an meine Grenze. Und plötzlich ist aber die Agentur, die das beauftragt oder das gemacht hat, der Coach, der das beauftragt hat, der bekommt in gewisser Weise Schuld dafür, dass ich mich hier schlecht fühle. Und deswegen werden oft diese Leads einfach nicht gut behandelt.
Sprichst ein ganz krasses oder ganz wichtiges Thema an, erlebe ich auch immer wieder. Also, dass Firmen einfach in die Situation kommen, dass sie vom reaktiven Vertrieb oder Kundenservice oder Auftragsannahme jetzt weg, also beziehungsweise, dass das nicht mehr reicht. Das hat in den letzten 20, 30 Jahren funktioniert. Es gibt ganz viele Firmen, ob das im Handwerk ist oder auch in verschiedenen Dienstleistungen oder auch Produktionsbetrieben ist. Und man muss jetzt langsam hingehen und sagen, okay, jetzt selbst aktiv zu werden. Und das eigentliche Kundenbetreuungsteam, wie du schon sagtest, beginnt ja dann an einer ganz anderen Stelle in einem Verkaufsprozess, dann, wenn der Kunde in der Regel schon eine konkrete Anfrage hat. Aber jetzt ist ja nur mal das Bedürfnis geweckt und jetzt musst du erst mal gucken, ja, was passiert denn da? Ja. Ich erlebe ganz viele Teams scheitern da wirklich enorm dran, sehr gute, in Anführungsstrichen, aus unserer Sicht Verkäufer, Kundenbetreuer, scheitern in dem Moment und wollen das gar nicht. Meine ganz klare Frage an dich: Was muss ich denn da als Unternehmer tun? Kann ich meine, bitte nicht falsch verstehen, auch höre, aber meinen eher reaktiven Verkäufer dazu bringen, das zu lernen? Ist das der richtige Weg? Oder sollte ich lieber hingehen und zu sagen, Mensch, das sind andere Leute notwendig? Oder gegebenenfalls auch mal temporär vielleicht mal externe Lösungen zu suchen? Oder, was sind also deine Erfahrungen, deine Tipps?
Genau, also Tipps dahingehend, was wir heutzutage machen, wenn wir einen Kunden quasi mit onboarden, mit dem wir neu ins Lead-Geschäft einsteigen, wir klären erstmal den Sales-Prozess. Wenn ich keine Einblicke bekomme in den Sales-Prozess oder wie sie es machen würden, wie sie es angehen würden, gibt es Skripte, gibt es keine Skripte, sage ich vorher oft dann einfach, nein, wir können diese Leads für dich nicht generieren, weil wenn die Leute später Leads nicht anrufen, heißt das später immer, die Agentur hat scheiß Arbeit geliefert, aber die Leads waren alle schlecht. Und dem muss man sich heutzutage als Agenturist einfach schützen, weil es gibt super viele Agenturen und der Ruf ist einfach so schnell versaut. Und ja, es gibt bei uns auch Kunden, bei denen haben wir das früher nicht gemacht, denen haben wir Leads generiert, da waren wir der Buhmann, das sind wir heute 3 Jahre später immer noch der Buhmann. Aber das lag gar nicht so sehr einfach nur an denen, sondern vor allen Dingen, dass wir die Erwartungshaltung einfach auch nicht klar abgesteckt haben, weil eine Grundvoraussetzung im Leadgeschäft ist, dass diese Leads bearbeitet werden. Jemand muss Lust haben, diesen Menschen, der wirklich was kaufen will, da auch wirklich herauszufinden. Und gleichzeitig darf das Marketing aber auch so arbeiten, dass der Lead ja trotzdem dauerhaft aufgewärmt wird, wenn er einmal bei dir in dein CRM-System landet. Das müssen ja auch die Agenturen verstehen, dass es bei der Lead kommt rein ja nicht aufhört und der wird einfach nur übergeben. Genau, aber zu der eigentlichen Frage wegen neuem Personal oder bestehendes Personal. Ich würde mit meinem bestehenden Personal diese Art von Lead-Gewinnung erst einmal durchspielen und ihnen ganz klar sagen, was sie in Zukunft erwartet und welche Erwartungshaltung wir überhaupt von diesen Menschen jetzt haben gegenüber diesen Leads. Und wenn das nicht klar abgesteckt ist, dann wird das wahrscheinlich immer scheitern. Und das Spannende, was wir immer sehen, ist, dass der Chef sagt, hey, ich erwarte, dass du den 5-mal anrufst, aber der Chef selber hätte nicht mal Bock, den 5-mal anzurufen. Auch das ist zum Scheitern eigentlich schon fast verurteilt. Ja, es sei denn, wir haben natürlich eine größere Hierarchie und eine zweite Führungsebene drin und so weiter. Das ist nochmal etwas anderes. Aber schlussendlich darf im Leadgeschäft jeder bereit sein, diese Leads ja anrufen oder anrufen zu wollen. Und natürlich macht es Sinn, auch an externes Personal zu gehen. Ja.
Nur mal eine ganz kurze Frage dahingehend auch, was wir immer wieder erleben, ist, dass auch die Erwartungshaltung seitens der Geschäftsleitung im Falle dessen, du hast ein Vertriebsteam, auch eine andere ist. Er sagt, Mensch, warum verwandelst du den nicht sofort? Also hier ist doch Potenzial da. Warum ist da noch kein Umsatz da und so weiter? Wie gehst du damit um? Also jetzt mal aus deiner Sicht hier in dem Fall als Beratender oder vielleicht auch ganz anders gefragt, sag, was dürfen wir da auch als Unternehmer oder als Führungskräfte lernen für diesen anderen Verkaufsweg?
Ja, genau. Es ist eine prozessuale Ebene, die man da einführen darf. Es bedeutet auch, wir als reine Marketingagentur, auch wenn wir nur Leads generieren, Anführungszeichen, nehmen da schon sehr starken Einfluss auch auf den Sales-Prozess. Das bedeutet, wie ist denn der Prozess da eigentlich wirklich dahinter? Welche Art von Wordings brauche ich denn für diese Art von Leads? Wie oft rufe ich die an? Und diesen Prozess, wenn der im Unternehmen nicht steht, den dürfen wir mit denen einfach implementieren und einfach auch wirklich schaffen. Damit wir quasi den Job übernehmen, diese Menschen in Leitplanken zu setzen. Das bedeutet, okay, du kannst dich von hier bis hierhin bewegen, aber bitte nur in der Range und das musst du quasi wirklich auch ausführen. Und das ist etwas, was die meisten Geschäftsführer später eben nicht machen. Und deswegen gehört das für mich zu einer guten Agenturdienstleistung einfach auf alle Fälle auch mit dazu.
Jetzt gehen wir mal nochmal diesen Schwenk. Auch da haben wir immer oder öfters mal drüber gesprochen. Oftmals ist es ja so, dass der beste Vertriebler im Hause, und das ist im Handwerk, erlebe ich das ganz, ganz oft zum Beispiel, der beste Vertriebler im Haus der Chef ist. Der Chef geht dann, weiß nicht, zum, gerne auch bitte die Chefin. Ja. Geht dann halt in seine Netzwerke rein, geht in, keine Ahnung, zu den Rotariern oder zum BNI oder keine Ahnung wohin geht da dann im Prinzip die nächsten Aufträge holen. Und das ist natürlich jetzt wieder aus der Sicht, dass ich sage, mach dein Unternehmen unabhängig von dir, aus der Sicht natürlich auch super gefährlich. Welche Chance siehst du, wenn ich so einen neuen Weg gehe oder wenn ich dieses Thema Lead-Generierung gehe, welche Chance siehst du jetzt, hinzugehen, die unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich gucke jetzt, dass ich Leute in meinem Team stark mache, die das können und dass das nicht mehr, das ganze Spiel nicht mehr von mir alleine abhängig ist.
Ja, man schafft sich damit einfach einen signifikanten Wettbewerbsvorteil. Das Problem daran ist, dass man diesen Wettbewerbsvorteil nicht sofort hat, sondern sich den quasi Monat für Monat oder auch Woche für Woche erkauft oder auch erarbeitet. Denn wir wissen alle, wenn ich jetzt als Unternehmer in meine Branche schaue, kenne ich immer 1-2 Leute, die sehr stark sind auf Social Media, die viel Werbeanzeigen schalten, die da auch viel Adspend ausgeben, die aber auch immer gute Aufträge haben, immer hochwertige Aufträge haben, viele Aufträge haben, bekannt sind. Und das haben sie sich quasi irgendwann mal anfangen zu erkaufen oder auch zu erarbeiten. Und das Thema ist, die meisten, die nicht in die digitale Lead-Generierung reingehen, die werden halt einfach vom Menschen abgehängt. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt 10 Jahre selbstständig bin und jemand macht sich jetzt gerade selbstständig und der investiert die nächsten 3 Jahre in Online-Marketing oder in Lead-Generierung, der wird mich zwangsweise in der wahrgenommenen Wahrheit, also in der Wahrnehmung nach außen, wird er mich wahrscheinlich überholen, obwohl ich schon über 10 Jahre mehr Erfahrung herrsche als er selbst. Und wir sind leider Meister darin, nicht zurückzuschauen, wer nimmt da gerade Anlauf, was machen die anderen, was machen Menschen hinter mir. Wir schauen meistens eigentlich immer noch vorne, ah, was machen die, ah, okay, wenn die nichts machen, brauche ich auch nichts machen. Aber gerade in den Jahren jetzt, man ist so schnell überholt von jüngeren Unternehmern, von smarteren Unternehmern, von Menschen, das Ding einfach durchziehen, die eben nicht auch aus der alten Generation kommen, sondern einfach sagen, yo, für mich ist Online-Marketing-Sichtbarkeit normal, ich muss sichtbar sein, weil Sichtbarkeit bringt mir quasi Aufträge. Okay. Ja, und deswegen ist die Generierung in meiner Welt für fast alle Unternehmen unabdingbar.
Ja, nochmal jetzt von dieser Abhängigkeit von dieser Person. Also es würde mich jetzt nochmal schon sehr interessieren. Du hast jetzt ja auch angesprochen, junge Menschen, Sichtbarkeit, die machen halt einfach. Jetzt haue ich mal einfach eine These raus. Die ist natürlich nicht vollumfänglich richtig. Jetzt bin ich da der 55, 60-jährige Unternehmer. Ganz ehrlich, ja, wir müssen wieder Vertrieb machen. Das habe ich schon verstanden. Also richtig Bock jetzt irgendwo vor einer Kamera zu stehen und irgendwas zu tun, habe ich eigentlich nicht. Wie siehst du da so eine Aufgabenstellung? Wie kann so ein Weg sein, da ja einmal sichtbar zu sein, logisch, und aber auf der anderen Seite definitiv auch schon an den nächsten Schritt zu denken, dass das System nicht an mir abhängt, von mir abhängt. Ja. Was sind da so deine 3, 4 Sachen, die du da oder was auch immer? Was ist der Weg, den ich da gehen kann?
Ja, genau. Also wir brauchen definitiv nicht immer direkt das Gesicht, das in die Kamera spricht, sondern das Wichtigste ist, wenn wir über Sichtbarkeit sprechen, ist, dass wir quasi, wenn ich das Handy zeige, in dieser Hosentasche dieser Menschen, die wir einfach auch da sind, auch wirklich sichtbar werden. Und viele gehen halt den klassischen Weg und der klassische Weg wird dir als 55-jähriger Unternehmer trotzdem noch Kunden bringen, der ist nicht weg. Das bedeutet, wenn du Flyer-Aktionen machst, wenn du Radiowerbung machst, wenn du auf Messen gehst, das hat auch in 10 Jahren noch Bestand. Brief und Siegel dafür. Mhm. Die Frage ist aber nur, wie viele lasse ich mir eigentlich entgehen, weil man denkt zwar auch immer oft, gerade ich komme aus Bruchsal hat 40.000 Einwohner, man denkt oft, okay, jeder kennt sich dort. Es ist aber faktisch halt nicht so. Ja, man kennt sich vielleicht, aber man hat keine Berührungspunkte. Menschen ziehen zu, wir haben riesige Unternehmen bei uns in der Umgebung, die kennen dich nicht, die wissen nicht vom Vater, dass du der quasi schon beim Vater die Fenster gemacht hat oder die Terrassentür montiert hat oder was weiß der Geier. Sondern die gehen einfach hin und schauen, okay, wer ist hier in der Umgebung, welche Firma und welche hat für mich so einen guten Eindruck? Ich frage noch ein paar Freunde und Bekannte und denen werde ich halt beauftragen. Und wenn ich jetzt aber jemanden sehe, der quasi immer sichtbar ist, der seine Projekte zeigt, der seine Mitarbeiter zeigt, der einfach zeigt, was er tagtäglich leistet und stolz ist darauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich mir dort mindestens das Angebot einhole. Ja, und das ist das, was Sichtbarkeit auch für dich als 55-jähriger Unternehmer ausmacht. Das bedeutet, zeigt die Projekte, zeigt die Baustellen, zeigt das, was ihr fertig zeigt, zeigt das Unternehmen, zeigt das Büro. Es geht nicht nur darum, das eigene Gesicht irgendwie da reinzuhalten, sondern wirklich, was macht dieses Unternehmen? Weil wir leben halt in einer Zeit, in der wir einfach viel zu wenig Vertrauen den anderen Menschen schenken, vor allen Dingen im Internet. Und die Aufgabe ist es, den Menschen vertrauenserweckende Elemente zu geben und zu zeigen. Und ein richtiges Office, richtige eigene Mitarbeiter, ein sauberes Auto, ja, gute Baustellen, saubere Baustellen, ein Bild, wie jemand ein Bohrloch absaugt, während es gebohrt wird, das sind einfach vertrauensweckende Elemente, die nicht zu unterschätzen sind, ja.
Mega cool. Ja, aber das hast vollkommen recht. Also dieses Thema Bohrloch absaugen, das ist sauber, die Baustelle ist sauber, wir machen das fein. Cool. Ja. Spannend.
Und du siehst ja auf dem Bild nicht mehr, ob das Ding an ist oder nicht. Da geht es einfach nur darum, ich denke daran, wenn ich bei dir bohre, sauge ich das ab. Und das ist etwas, das hebt dich direkt von vielen anderen ab. Zu 100%.
Gerade eben, du hast es gesagt, Vertrauen ist eines der größten Themen. Erlebe ich übrigens an Dienstleistungen natürlich genauso. Sag, wenn ich heute einen Vortrag halte und ich bin bei einem, der Unternehmer erlebt mich, er weiß, dass ich praxisnah bin, wir gehen dann in den Dialog, wir sprechen drüber, ist das was ganz anderes natürlich auch aus dieser Sicht heraus. Ich kann im Internet viel sagen und viel behaupten, aber selbst wenn ich jetzt irgendeinen Lead-Magneten oder irgendetwas dann runterlade oder meine Adresse abgebe, ist dieser Weg dennoch ein ganz anderer nachher was das Thema Vertrauen betrifft. Zu dem Moment, wo der Mensch mich dann erlebt hat. Das ist jetzt aus der Dienstleistungssicht, aber ja. Es gibt natürlich genauso auch aus der Produktsicht oder aus der handwerklichen Sicht ist es ja im Prinzip genauso. Vielleicht nochmal zu diesem Thema, du hast gesagt Vertrauen, du zeigst einfach Dinge, die dem Kunden wichtig sind. Gibt es sonst noch Themenbereiche, wo ich bei der Lead-Generierung darauf achten darf? Ich habe gesagt, was will denn der Kunde denn sehen? Wo kann ich denn das Interesse möglichst wo bekomme ich möglichst weit Interesse und wo kann ich dieses Thema Vertrauen vielleicht abkürzen oder schon mal einen enormen Sprung machen? Was sind da, also so mal allgemein, was sind so die Themen, die da relevant sind?
Genau, du meinst aber, wie ich sehr schnell Vertrauen erwecke oder auch aufbauen kann in der digitalen Welt?
Ja, am Ende würde ich mir ja wünschen, der Kunde ist kaufwillig und sagt dem ja. Dirk oder dem Dennis oder der Agentur oder dem Handwerker, ja. Vertraue ich das, ich kaufe es, eigentlich will ich nur noch kaufen. Aber die ist sehr selten, dann gerade aus dem Netz. Ja. Und was kann ich dafür tun, dass dieser Prozess etwas kürzer wird? Was sind so deine Erfahrungen? Was kannst du uns da mitgeben?
Genau, ich habe ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir als Handwerker, wir wissen, wie gut wir sind. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, dass wir die Baustelle sauber verlassen werden. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich pünktlich kommen werden. Wir wissen, dass wir ein gutes Angebot machen. Wir wissen, dass der Preis fair ist. Aber die allergrößte Frage ist, weiß das der Kunde? Und die Antworten auf all diese Fragen, auf all diese Thesen, die der Handwerker einfach so oder der Unternehmer so für sich weiß, genau das dürfen wir diesen Menschen mitgeben und das systematisiert. Das bedeutet, der Lead kommt rein und dann ist die Frage, welche Frage stellt er sich als erstes? Die erste Frage, die sich stellt, ist, bin ich hier richtig? Aber was passiert, wenn ich mich meistens irgendwo auf eine Seite eintrage? Nichts. Es kommt, im besten Fall kommt eine Bestätigungs-E-Mail, aber alleine nur schon, wenn die Bestätigungs-Mail nicht kommt, frage ich mich, hat meine Eintragung geklappt? Haben Sie das bekommen? Soll ich es nochmal machen? Schreibe ich dir nicht doch lieber eine Mail? Es bedeutet, allein nur, weil keine Bestätigung kommt, haben die Menschen viel mehr Fragen als vorher. Weil eigentlich wollten sie sich einfach nur eintragen. Und diesen Prozess dürfen wir systematisieren und wir dürfen ihnen immer an den richtigen Stellen die richtigen Antworten auf ihren derzeitigen Fragen im Kopf einfach auch geben. Und das baut enorm viel und auch sehr schnell Vertrauen auf. Weil selbst wenn ich mich heute eintrage und ich weiß, mein Verkäufer ruft innerhalb von 2 Tagen an, dann darf ich dem eine Bestätigungsmail zukommen lassen, eine Mail der zum Beispiel Unternehmensvorstellungen und eine Mail, was wir schon gemacht haben. Und in der Zeit fühlt sich der Kunde gewertschätzt, er fühlt sich gesehen, er fühlt sich, da kommuniziert jemand mit mir und überall schreibe ich hin, unser Verkäufer meldet sich innerhalb von 48 Stunden. Und wenn dann noch der Anruf kommt, dann ist es für den Checkpot krass, wie die sich um mich kümmern. Aber gemacht hast du eigentlich nichts, weil die Mails gingen automatisch raus und den Anruf hast du so oder so machen müssen. Ja, du hast quasi kein Meisterwerk geliefert, aber du hast dieses System quasi erschaffen und gebaut. Und das können wir quasi über die ganze Journey bedeutet, der Lead meldet sich an, bis hin zu, er hat einen Angebotstermin, er hat einen Angebotsbesprechungstermin oder besser nennst du es Auftragsbesprechungstermin, weil dann geht es darum, dass wir den Auftrag besprechen, nicht einfach nur das Angebot. Und dann macht er quasi auch den Abschluss. Und er hat währenddessen einfach viele Fragen. Und der durchschnittliche Käufer in Deutschland holt sich so oder so 2 bis 3 Angebote. Und es ist egal, ob du in der Zeit der Erste bist, der Zweite oder der Letzte. Wichtig ist, dass du der bist, der die meiste Kommunikation mit dem Kunden oder mit dem Lead einfach auch machst oder auch eingehst. Und Kommunikation lässt sich automatisieren.
Spannend. Es wird ja immer wieder im Vertrieb auch gesagt, kannst ja ganz viele Vertriebshandbücher lesen, sprech nicht deinen Kunden gleich drauf an, also gib mir mal dieses Sinnbild, würdest du einer Frau an der Bar sofort sagen, willst du mit mir ins Bett? Nein, sondern du gehst ja einen Schritt nach vorne und machst ja einen Beziehungsaufbau und so weiter und so fort. Was mich interessieren würde, jetzt trägt er sich ein, der Kunde, der hat jetzt Interesse aus irgendeinem Grund, gibt seine Adresse, hat Interesse an der Dienstleistung. Was genau ist dann relevant? Also ist dann wirklich relevant, dass du schon gleich sagst, hey, das bin ich, das machen wir, das sind die Referenzen, gehst du gleich so weit oder sagst du, nee, da muss jetzt erst ein Gesprächstermin her oder sonst irgendwo. Wie gehe ich damit um aus deiner Sicht? weil das Thema Kommunikation, ich finde, das ist total richtig. Viele Menschen werden verloren durch mangelnde Kommunikation. Gar keine Frage. Oh, ich will dem ja nicht auf die Nerven gehen und er hat doch schon eine Mail und ja.
Im Zweifel weiß der Kunde einfach gar nichts über einen selber oder über dich. Weil auch das ist ja wieder vergessen, weil er hat sich nicht nur bei dir eingetragen. Punkt.
Ja.
Es ist einfach die Wahrheit. Es ist ein Rennen um Aufmerksamkeit. Und nur weil ich heute einer Person eine Mail schreibe, heißt es nicht, dass ich diese Aufmerksamkeit habe oder auch die ungeteilte Aufmerksamkeit habe. Sondern ich bekomme dann die Aufmerksamkeit, wenn diese Tonalität das Gusto des Kunden trifft. Und er hat nun mal wirklich diese Fragen. Und er will ja auch wissen, passt dieses Unternehmen in meine preisliche Vorstellung? Ja. Und wenn der jetzt, nehmen wir mal Terrassendächer, wenn der ein Terrassendach will, was eher vom günstigen Segment ist, und du schickst ihm halt nur so hochwertige Bilder mit Haus und Pool und tralala, dann wird er später nicht denken, dass du der günstigste bist. Und später wird er einfach sagen, hey, ich habe mir vorgestellt, Preisrange, keine Ahnung, 8 bis 9.000 Euro. Und dann kannst du quasi am Telefon schon sagen, ob das was wird oder halt eben nicht. Und du hast damit einfach auch deine Zeit geschont, weil wir sind es ja alle leid als Unternehmer, die Zeit mit Leads zu verbringen, die später einfach das Budget gar nicht aufbringen wollen oder können. Mhm. Und so können wir dessen quasi wirklich umgehen. Und wir brauchen nicht immer einen Vor-Ort-Termin für so etwas.
Ja. Ja,
das ist später ein Sales-Prozess. Wir betreuen zum Beispiel die SAK Academy und die bringt allen ihren SAKlern bei, dass man, bevor der Auftrag nicht im Haus ist, fahren die nicht zum Kunde raus. Und das funktioniert. Die haben quasi einen kompletten Prozess entwickelt, wie der Lead reinkommt. Dann bekommen sie quasi ein digitales Aufmaßformular. Dort darf der Kunde Bilder vom Keller machen, Bilder von der Heizung, Bilder von dem, was einfach Sache ist, was die Anfrage betitelt. Und danach gibt es einen Besprechungstermin im Hause des Unternehmens. Für viele undenkbar, weil sie alle sagen, das geht nicht, ich muss den Kessel sehen und tralala. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn die Leute dir ein Bild vom Heizungskeller zeigen, weißt du sofort, was Sache ist. Mhm. Das ist einfach die Wahrheit. Und du kannst das so beraten. Es geht ja nicht darum, dass wir jeden Cent genau direkt wissen, sondern man macht dann quasi einen Besprechungstermin im Unternehmen selbst. Danach geht ein Angebot raus. Und wenn das Angebot in der Preisrange ist und man sich da quasi einig wird, dann fährt quasi der Aufmaßtechniker, der Chef oder wer auch immer das macht, raus, misst das alles ordentlich auf, lässt einen Auftrag unterschreiben und das Thema ist durch. Der Auftrag ist im Haus. Und er hat keine Zeit damit verschwindet, 8 Stunden in der Weltgeschichte rumzufahren.
Ganz neue Perspektive.
Wenn wir das damals nehmen aus unserem eigenen Unternehmen mit sonst Unternehmen, das ist genauso gemacht. Ich habe den Leuten gesagt, schick mir bitte grobe Maße, ein paar Bilder hier per WhatsApp, habe mit denen immer eine WhatsApp-Gruppe gemacht. War für uns ein Gamechanger, WhatsApp-Gruppen zu machen. Haben sie mir das geschickt. Und als Sonnenschützer, wenn du ein Terrassendach willst, wenn du weißt, was für ein grobes Produkt sie wollen, wenn du eine grobe Maße hast und ein Bild vom Haus, du siehst genau, ob da Wärmedämmung drauf ist oder nicht. Das siehst du halt einfach, wenn du Profi bist. Und dann kannst du denen ein Angebot machen, welches von der Price Range später noch irgendwo, keine Ahnung, 2.000 Euro abweicht. Aber nicht mehr. Ja. Und natürlich, wenn die also, Zusatzprodukte wollen, dann kommt das noch mit dazu. Aber das ist etwas, die Leute waren bei mir als Ersttermin in der Ausstellung und ich konnte denen ganz genau sagen, was es kostet. Und ich wusste auch, matcht das deren Vorstellungen oder nicht? Und wenn das nicht matcht, brauche ich doch nicht irgendwie 50 Kilometer in die Prärie fahren und nur um später zu sagen, ja, okay, das passt nicht.
Mhm. Also je mehr wir in dem Gespräch gerade sind, desto mehr spüre ich auch, dass dieser Prozess, dieser Plan, dieser Gedanke dahinter, diese Vorbereitung um diesen ganzen Prozess vom Lead generieren über das Erstkontaktieren. Und jetzt, wir sind jetzt schon beim Angebot, da werde ich dir auch noch gleich noch eine vertiefende Frage auch stellen. Aber sag, dass man sich einfach wirklich mal hinsetzen darf und darüber nachdenken darf, A, für sich selbst, ob ich den Vertrieb jetzt selbst mache, sag, wie sieht das ganze Thema aus, wie will ich es haben und wie komme ich auch zum Erfolg. Und natürlich dann, wenn ich es als System in mein Team implementiere, dass dann nachher, bitte, also nochmal, ich kann es nur jedem empfehlen, also gerade für die Unternehmer, die jetzt auch langsam in das Thema Nachfolge reinkommen, zu schauen, dass ich andere Leute stark mache, die das machen. Aber genauso gehört da genauso die Überlegung rein. Wie hole ich den Lead? Wie hole ich ihn ab? wie wird meine Kommunikation sein, dass der die Aufmerksamkeit hat, und wie finde ich heraus, welches Produkt der haben will.
Ja.
Und jetzt vielleicht auch dazu, und ich glaube, das ist auch ein Riesenthema in den Firmen, Angebot. Wir hatten darüber auch gesprochen, als wir uns persönlich getroffen haben, dass Kunden oftmals, also A, tun wir uns schwer mit Angebote schreiben, oftmals. Ja. Und dann haben wir auch noch ein Riesenproblem, dass unser Kunde erschlagen ist und unser Angebot eventuell einfach schwierig zu begreifen ist oder gegebenenfalls auch Dinge beinhaltet, die denjenigen gar nicht betreffen. Und damit, wir verlieren ihn so ein bisschen auf dieses Thema, oh, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich jetzt nicht, wirklich nicht dieses finale Vertrauen. Auch hier mal bitte aus deiner Thematik heraus, jetzt als Marketer, der diesen Sales-Prozess begleitet, was müssen wir anders machen oder beziehungsweise auf was dürfen wir achten bei einem guten Angebot, das dann nachher auch verständlich ist. Nicht jedes wird angenommen, ist aber auch okay. Aber dass wenigstens das ist klar verständlich und der Kunde kann mit Klarheit entscheiden.
Ja, ich habe das früher immer gerne verglichen mit ersten Dates. Du bist auf erste Dates nicht gegangen mit einer schlechteren Kleidung, nicht mit schlechter Laune, nicht mit ungegelter Frisur. Du bist da einfach hingegangen und hast geguckt, dass du so zu dem Tageszeitpunkt mit deinen Möglichkeiten das Beste so aus dir rausholst, ja. Egal, was auch immer du gemacht hast, du hast dir Mühe gegeben. Und ich sehe das beim Angebot einfach haargenau so. Ein gutes Angebot ist für mich einfach auch eine gute Verpackung. Das muss nicht immer in einer Angebotsmappe sein mit 34 anderen Blättern. Das muss es nicht sein. Es darf vor allen Dingen in einem frischeren Style geschrieben werden. Es ist, guten Tag, meine Damen und Herren, und das gehört da nicht hin. Da gehört der Name hin. Da gehören Dinge hin, die ich mit Angebot, das immer geschrieben habe, am Anfang war, wir stehen für Sie schon in den Startlöchern. Was bedeutet das? Ich bekomme ein Angebot und okay, die Firma ist bereit, ich will den Auftrag. Und wir hatten auch immer den Glaubenssatz oder das Credo, ich will was vom Kunden und nicht der Kunde von mir. Und wenn ich so denke, dann fange ich an, mein Angebot auch anders zu denken. Und ich habe mein Angebot immer reingepackt, am Ende nochmal 2, 3 Beispielbilder von anderen Menschen mit Bewertung drunter, die was Ähnliches hatten wie sie, weil wir hatten Bilder noch und nöcher. Das bedeutet, wenn jemand irgendwie ein rein Mittelhaus hatte, das irgendwie weiße Fassade, graue Fenster, hier RAL 7016 und wir ein Terrassendach hingeschraubt haben oder hinschrauben sollen, dann habe ich denen einfach Bilder geschickt, wie es bei anderen ausgesehen hat. Das hat die gefreut und sie wussten, okay, da hat sich jemand Mühe gegeben, das ist nicht von der Stange. Aber die Bilder raussuchen, habe ich ja nicht mehr selber gemacht, hat die Mitarbeiterin gemacht, hat vielleicht 3 Minuten gedauert, wenn du das einmal ordentlich sortiert hast. Aber der Kunde fühlt sich an, als wäre es wirklich so ein persönliches Angebot. Genau, dann habe ich quasi auch am Anfang immer ein kurzes Angebot gemacht mit kurzen Sätzen und habe im Nachgang die Erklärungen mit reingeschrieben. Oder halt detailliertere Sachen, weil du hast halt den rötlicheren Menschen, wenn wir jetzt mal über Farben sprechen, der will einfach nur die harten Fakten, was kostet, mache ich. Und es gibt den, der liest sich gerne jedes Detail durch und beide darfst du aber irgendwie einfangen. Ja. Und dafür darfst du einfach ein System entwickeln. Und ich hatte nie eine Angebotsmappe, das haben wir nie gemacht, weil ich gesagt habe, das ist mir einfach zu groß, zu aufwendig, weil wir haben ja zum Teil Angebote geschrieben von 3.000 Euro, dann waren es irgendwie 10.000, dann 30.000, dann auch mal 80.000, ja, das ging auch in diese Richtung. Und als wir Gastro gemacht haben, auch mal eine 6-stellige Summe. Aber was wir gemacht haben, wir hatten immer schwarzes Briefpapier, immer mit rotem Logo drauf, der ist auf jeden Fall immer aufgefallen, wenn der im Briefkasten war. Ja, und das war einfach immer ordentlich geschrieben. Und das war einfach so, okay, wie habe ich mich denn gefühlt bei denen, als ich in der Ausstellung war, als ich mit denen telefoniert habe, als er bei uns zu Hause war oder ähnliches. So muss er sich auch fühlen, wenn es Angebot bekommt. Das darf einfach gut verpackt sein und der Preis darf da auch einfach drinnen stehen. Das ist auch vollkommen okay. Wichtig sind für mich immer, dass Bewertungen mit drinnen sind, Referenzbilder und ein schönes Anschreiben dazu.
Ja. Ja. Ganz klasse Stichwort, das wäre so mein letzter Punkt, oder mal, was ja auch mit reingehört, Pricing. Tun wir uns ja auch alle ein bisschen schwer, oder nicht alle, aber viele schwer, auch Pricing durchzusetzen. Eine ordentliche Preiskalkulation, also eine ordentliche Preiskalkulation machen, okay, kann ich machen, aber die Annahme, oh, der Markt, oh, der ist gerade schwierig und da hat er noch 3 andere im Ort, die machen das ja auch und so weiter. Aus deiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung natürlich deiner ganzen Betriebe, die du begleiten darfst, sind ja doch ein paar, nicht nur zwei, sondern ich glaube irgendwie 50 Betriebe, die du begleiten darfst. Was kannst du uns da noch mit auf den Weg geben, dass uns heute stärkt, vielleicht mal, was das Thema Pricing betrifft, etwas selbstbewusster mit umzugehen?
Genau, Pricing, der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass bei den meisten das Pricing erst anfängt und das Angebot schicken. Das bedeutet, die sprechen vorher gar nicht so sehr über Preise, weil sie Angst haben, den Kunden zu verkraulen, Angst haben, den Kunden zu verlieren. Gleichzeitig ist das Thema Pricing aber so unendlich wichtig, weil es ja trotzdem eine Einordnung ist von passt oder passt es nicht. Und auch wenn Kunden bei uns im ersten Moment in der Ausstellung waren, es war egal, was sie wollten. Ich habe ihnen immer am Anfang das allerteuerste Produkt gezeigt, was wir haben. Das war ein wegfahrbares Lamellendach mit 3 Seitenwänden, tralala, Wert 60.000. Autoküche war drin, Wert 20.000. Das habe ich denen immer erzählt. Die hatten im Kopf, okay, ich lasse hier 60 Mille. Auch wenn sie nur eine Markise wollten oder ähnliches. Wenn aber das Terrassendach später 12 gekostet hat oder die Markise 3 oder ähnliches, war das so viel weniger als das, was ich ihnen direkt am Anfang geframed habe mit dem Pricing. Und das darf man als Handwerker oder als Unternehmer einfach auch verstehen. Man darf diesen Menschen eine Price Range mitgeben. Und wenn Menschen dir sagen, sie haben keine preisliche Vorstellung, dann ist das einfach als Lüge anzunehmen. Das dürfen wir jetzt nicht betiteln, nicht als Fingerpointing betreiben, aber wir dürfen davon ausgehen, dass die eine wirkliche Preisvorstellung haben, was sie da bekommen. Weil wir leben im Zeitalter von Google, ChatGPT, Gemini und was es nicht noch alles gibt. Leute können das heute herausfinden, was es gibt, was sind die Preise, was haben wir dort. Und die haben eine klare Vorstellung. Es ist wichtig, entweder deren Vorstellung ein bisschen anzuheben durch mehr wahrgenommenen Wert oder ihren Vorstellungen einfach auch zu matchen. Ja.
Ja, ist auch vielleicht da nochmal einen ganz kurzen Blick drauf. Wenn ich in einem Unternehmen bin und gerade das Thema Vertrieb spielt immer eine gewichtige Rolle, ich habe es vorher gesagt, oftmals, weil es abhängig ist von ein paar Menschen, weil es einfach so gewachsen ist und die auch ein Repräsentant eines 100-Mann-Unternehmens, der ist auf der Messe und macht die großen Aufträge und so weiter und so fort und verhandelt dann Dinge. Und die Menschen dahinter, die kommen dann in der Auftragsnahme damit in Verbindung und dürfen jetzt dann aber auch Stück für Stück eben ein wenig lernen, diesen Vertrieb mitzumachen, aufgrund dessen, dass es halt notwendig ist. Und so, jetzt kommt dieses Thema, boah, der Kunde redet nur über den Preis, der will immer einen besseren Preis, ich komme gar nicht zum Erfolg, weil der Preis ist ja immer so ein Thema. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir erzählen uns tagtäglich Geschichten, dass wir zu teuer sind. Und das auch für Betriebe, die eigentlich eine ganz andere Marktstellung haben, als der günstigste zu sein, aber dennoch verankert sich das in den Teams und wir beginnen die ganze Zeit in dieser Spirale zu denken, Mist, wir müssen günstiger sein, um bestehen zu bleiben. Deine Antwort auf diese These, also gerade bitte um Himmels Willen, es gibt $1, also jetzt in unserem Falle nicht und in deinem Falle natürlich, es gibt Anbieter, die sich darauf festgelegt haben, auf Masse zu gehen, auf günstig zu gehen, Haken dran. Das ist aber auch ihr Job. Aber jetzt sagen wir mal aus dem Handwerk, so wie du es ja auch beschrieben hast, Mensch, da ist ja Qualität dahinter, da ist ja Arbeit dahinter, da ist ja Krebs dahinter, da ist das, ich sage immer Boutique dahinter oder sowas. Und wir haben eine andere Aufgabenstellung. Dann dürfen wir uns aber nicht damit vergleichen, was bei Amazon oder wo auch immer passiert. Ich weiß, Handwerk und Amazon passt nicht, aber vielleicht das Bauteil. Was gibst du da mit?
Naja, man darf sich einfach als Unternehmer und vor allen Dingen auch als Handwerker sich seiner Arbeit bewusst sein. Ja, wir werden irgendwie alle groß, mit Handwerker kann man handeln. So wurde oft der Handwerker auch selber groß. Oder Preis ist verhandelbar. Mit sowas werden wir später auch groß. Und natürlich probiert man das. Und oft denken wir aber, wenn der Kunde nach einem Rabatt fragt oder Preis, dann lässt der Kunde nicht kauft. Aber wenn man das einfach geschickt und einfach sagt, dass wir das eben halt nicht machen, dass wir keinen Rabatt geben oder sie fragen, auf welche Dienstleistung er denn gerne verzichten würde oder ähnliches, dann wird er später zu 95% deswegen nicht abhauen, sondern mit quasi trotzdem kaufen. Wichtig ist einfach, dass beide Parteien das Gefühl haben zu gewinnen. Und du gewinnst aber nicht, wenn du einen Preisnachlass machst, du als Unternehmer. Weil wir wollen eigentlich Harmonie, wir wollen beide Seiten gewinnen. Und Harmonie oder auch beide Seiten gewinnen, bedeutet, beide Seiten sind auch damit zufrieden. Und warum solltest du 2.000 Euro deines Gewinns nachlassen, wenn er doch später auch nicht das Auge zudrückt, wenn da 2 Kratzer drin sind. 100% Arbeit für 100% Leistung. Und wir dürfen wirklich den Preis verlangen, den es einfach auch wert ist. Und es gibt die Menschen, die diese Preise bezahlen. Und wenn du aber ein hochpreisiges Produkt hast, du aber nur Menschen drin hast, die das nicht kaufen können oder sich nicht leisten können oder wollen, dann ist das Thema, dass du die falschen Menschen anziehst und nicht dein Produkt. Wenn das Produkt vorausgesetzt einen Markt dafür gibt, der das auch kauft, ja. Das ist natürlich Grundvoraussetzung.
Ja. Lass uns mal einen Schritt. Jetzt sind wir wieder fast dreiviertel Stunde sind wir schon wieder im Gespräch und es ist so ein spannendes Thema. Ich glaube, für jeden, wir haben es auch schon im ersten Talk gesagt, sagt bitte, wenn ihr dahingehend Fragen habt, wenn du dahingehend Fragen hast, inhaltlich, sagt Dennis, wir werden es in den Shownotes wieder verpacken, erreichbar und sein Team und du bist ja für viele Fragen auch offen und unterstützt die Leute ja auch. Also bitte nutzt das unbedingt. Ich würde nur gern noch mal abschließend eine Frage mal so beantworten und ich weiß, die ist sehr polarisierend und trifft auch nicht für jeden. Du arbeitest mit großen Kunden zusammen, die wahnsinnig erfolgreich sind. Weiß nicht, 250.000 Euro Online-Umsätze im Monat einsammeln und so weiter und so fort. Und jetzt rede ich nicht von Mass-Market-Dingen, die am Schnürchen durchlaufen, sondern eben auch in der Dienstleistung. Und jetzt einfach nur mal, wenn du mal von oben runter guckst und sagst, was ist so die Differenzierung, was machen die anders? Wo sind so die 4, 5 Eckpfeiler, vielleicht sind es auch nur 2, 3, wo du sagst, das ist relevant, da sind die Stellschrauben, die geändert werden dürfen, um nicht nur Leads zu generieren, sondern da auch aus diesen Leads dann wirklich erfolgreichen Umsatz zu generieren.
Genau. Also der größte Hebel, was wir bei allen haben, ist das Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales. Dass sie verstehen, es geht nicht Marketing gegen Sales, sondern es geht einfach beides zusammen. Und gutes Marketing unterstützt deinen Sales, unterstützt dich auch als Mitarbeiter. Marketing hört nicht bei Lead-Generierung auf. Weil ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat so viele Leads irgendwo rumliegen und macht mit denen gar nichts. Nichts, keine Mail, kein Anruf, vielleicht mal Weihnachtsgrüße oder ähnliches, aber sonst gar nichts. Und viele, die wirklich die Viertelmillion machen im Monat oder die auch noch höher gehen, auch mit uns gemeinsam, haben es verstanden, wie wichtig es ist, die Bestandsleads dauerhaft quasi zu bespielen und dauerhaft auch am Ball zu halten. Nur weil sie es heute nicht leisten können, heißt es nicht, dass sie es nicht in einem halben Jahr können oder in einem Jahr oder dass sie vielleicht auf einmal geerbt haben oder ähnliches. Es gibt so viele Thematiken da draußen, wo sich Lebensumstände einfach verändern. Und das bedeutet zum einen, wir dürfen die Leads, die wir schon haben, immer wieder mit bespielen, weil das sind einfach nur Menschen, die halt noch keine Entscheidung getroffen haben zwischen ja, ich kaufe oder nein, ich kaufe nicht. Und selbst wenn sie nein gesagt haben, kann sich ihr Leben so verändern, dass sie es an einem anderen Punkt wieder brauchen. Das ist einfach so. Und der andere Punkt ist der Glaube, dass es funktioniert und dass es geht. Weil, warum sage ich das? Ich bin gar nicht so dieser spirituelle Typ oder ähnliches, sondern ich liebe Zahlen, Daten, Fakten, ich liebe Hard Facts, ich mag gutes Marketing. Aber wenn du nicht daran glaubst, dass es über die digitalen Medien funktioniert, wirst du recht haben. Wenn du daran glaubst, dass es funktioniert, wirst du recht haben. Und das ist super wichtig. Wenn du einen Founder hast oder einen Unternehmer, der ständig unterbewusst auch gegen dich als Agentur oder als Coach, Consultant, egal was auch immer, wie du es nennst, arbeitet, dann wird das nicht erfolgreich werden. Der wird immer eine Ausrede dafür finden, warum etwas nicht passt, nicht funktioniert oder auch nicht klappt. Und das ist super wichtig. Das andere ist Systeme. Wir brauchen nicht darüber sprechen, welches Funnel-System wir aufgebaut haben oder wie wir das Retargeting-System im Ads-Manager aufbauen oder ähnliches. Ob wir jetzt Google, Meta, LinkedIn machen, das ist alles zweitrangig. Das ist systembasiert. Das andere ist wirklich, wenn du nicht daran glaubst, wirst du es auch nicht erreichen. Punkt. Das ist einfach die Wahrheit. Ja. Und das andere wirklich, deine bestehenden Kontakte sind Gold wert. Ihr sitzt alle auf Geld. Es ist einfach faktisch die Wahrheit.
Dazu gibt es nichts zu sagen. Es ist so. Und aus meiner Praxiserfahrung ist es genau auch der Punkt, was du sagst. Ich entscheide mich jetzt, diesen Weg zu gehen. Und allein, dass diese Entscheidung gefällt wurde und er gegangen wird, kommt Erfolg. Und es ist Fakt. Es ist Fakt. Es kommt automatisch Erfolg. Und wenn die Kampagne und was weiß ich, wie du schon sagst, oder der Weg noch so schlecht ist, es passiert was. Wenn dein Produkt halt oder deine Dienstleistung natürlich auch gebraucht wird, sonst ist es schwierig, klar. Cool. Also, Dennis, vielleicht hast du, also nochmal, ich habe es vorher schon gesagt, wir packen wieder alles in die Shownotes rein, wie man dich kontaktiert. Willst du vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu sagen, die Folge, erste Folge vielleicht nicht gehört haben? 2, 3 Sätze zu dir, zu euch, was man bei dir bekommt und für was du da bist.
Genau, also jetzt meine Partnerin hat mit uns die Agentur Elitewerk, das Elitewerk Marketing. Wir betreuen wir sagen mittlerweile in Neudeutsch Local Businesses, also wir brauchen lokale Unternehmen dabei, wirklich gute, neue, kaufkräftige Leads zu generieren. Und dabei bauen wir quasi ein Marketing-System auf. Und was daraus entsteht, ist eine Unternehmensentwicklung, eine Unternehmensvoranschreitung. Und unser Werkzeug ist Marketing. Das bedeutet, wir bauen halt komplette Systeme und Prozesse mit auf, was uns als Agentur auch irgendwann überflüssig macht. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt, dass es quasi jemand auch wirklich in-house bedienen kann. Ja. Aber wenn du das System einmal hast, bist du halt nie mehr abhängig von Leadportalen, von Anrufen, von meine Dame oder mein Verkäufer jetzt gute oder schlechte Laune, sondern ich bekomme einfach Leads dauerhaft und die qualifizieren sich einfach komplett von allein. Das bedeutet, machen dich einfach unabhängig von äußeren Einflüssen, von Thema, man hört es ja auch draußen, Krieg und was weiß ich, was noch alles da draußen ist. Ja, weil es gibt immer eine kaufkräftige Zielgruppe, es gibt immer Menschen, die heute eine Entscheidung treffen wollen, das zu machen, und für die bringen wir dich quasi in die Sichtbarkeit und das Ganze über die digitalen Medien. Yes. Und wenn ihr euch kontaktieren wollt, geht gerne direkt an Dirk. Ich glaube, Dirk kennt mich mittlerweile ganz gut. Oder geht einfach auf die Seite von elitewerk-marketing.de, tragt euch da ein und wir melden uns.
Mega. Dennis, also vielen, vielen Dank. Ich fand das wieder eine richtige Krache und es ist echt ein Thema, wo ich einfach immer wieder merke, wo die Unternehmen, machen wir es mal ganz breit, ob das Solo-Selbstständige oder eben größere Unternehmen echt dran hängen. Er sagt, wie verwandle ich die Kunden, wie habe ich die richtigen und so weiter. Ich fand das mega klasse und ich kann bitte jedem empfehlen, diesen Weg zu gehen, sich darüber Gedanken zu machen, wie der Weg wirklich aussieht. Für mich selbst auch als Berater war es ein riesen Gamechanger. Ich habe immer gelebt von der Tatsache aus, Gesprächen heraus zu verwandeln. Ich sagte immer, wenn ich im Gespräch bin, super, aber es muss irgendwann einen anderen Weg gehen, der dann unabhängig auch von mir erfolgt, in meinem Unternehmen. Und ich muss echt sagen, das war ein riesen Wandel. Also auch für Menschen, die vielleicht mit ihrer Personenmarke arbeiten, ist das genauso relevant. Ja, also Dennis, vielleicht noch ein abschließender Appell, ein abschließender Satz.
Yes, also was ich gerne einfach immer mitgebe, traut euch gutes Marketing zu machen. Es bringt nur Vorteile, weil Worst Case ist, es bleibt alles so, wie es jetzt auch ist.
Ja. Vielen Dank dir.
Für die Einladung.
Und wir sehen uns bald wieder. Alles Gute. Ciao. Ja, krass. Das war wieder eine mega, mega, mega starke Folge bei Bock auf Business. Ja, ich bin so undankbar, dass Dennis dazu gesagt hat, weil ich glaube, es war eines der Folgen, die auch, ich glaube, es war Folge 60, 65, die auch wirklich eine riesen Resonanz hatte, weil es einfach sehr, sehr praxisnah ist. Und Dennis ist halt einfach ein Typ. Und das freut mich riesig. Also für jeden bitte, setzt um, macht es einfach und durchs Machen kommt auch in aller Regel der Erfolg. Wenn du diesen Podcast cool fandest, wenn er dir Spaß gemacht hat, dann abonniere gerne unseren Kanal podcast.dirkhalfer.com. Da findest du alle Infos und da kannst du auch gerne deinen Newsletter abonnieren und du findest alle Infos zu den nächsten Folgen. Gerne auch auf YouTube, Spotify, Apple, ich weiß gar nicht, RTL, überall, wo der Podcast ist, auch hier. Like ihn, bewerte ihn und ich freue mich riesig, wenn du weitere Folgen natürlich teilnimmst. Und ich freue mich riesig, wenn du vielleicht Ideen hast, wer hier Gast sein könnte. Wenn du Ideen hast, Fragen hast zu der Folge, melde dich bitte jederzeit. dirk.halfer@dirkhalfer.de oder einfach über die Webseite dirkhalfer.com findest du immer einen Weg zu mir. Also, ich wünsche dir ganz tolle Entscheidungen, mutige Entscheidungen und schau, dass dein Unternehmen ein Stück weit unabhängiger von dir wird. Ich würde mich für dich freuen. Alles, alles Gute, dein Dirk.